Ja, vielen herzlichen Dank für die schönen Lieder, die ihr ausgesucht und gesungen habt. Und sie haben natürlich gepasst zu der Predigt von Andreas, den er jetzt leider heute nicht halten kann. Aber interessanterweise passen sie auch ganz gut zu der Predigt, die ich stattdessen heute halte. Von daher hat es Gott alles wunderbar zusammengeführt. Heute geht es um das Thema, dass Gott immer hilft. Und das hat ja viel mit seiner Treue zu uns zu tun. Ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannte nicht, dass ich sie heilte. Darüber soll es heute gehen. Dieser Vers steht in Hosea 11, Vers 3. Zunächst eine Einleitung, ein Thema, worum es geht. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir stellen uns mal folgende Situation vor. Es ist ein wunderschöner Sommerabend, 25 Grad. Wir sitzen draußen auf der Terrasse, wir haben gerade zusammen mit Freunden gegrillt und jetzt lassen wir den Abend in angenehmer Atmosphäre ausklingen. Das klingt ja fast paradiesisch. Jetzt stellen wir uns eine andere Situation vor. Es ist kalt draußen, aber es gibt gar kein Drinnen. Der kleine Junge hat seit Tagen nichts mehr zu essen bekommen. Nun kauert er in einer Ecke. Ihm überwältigt die Kälte, er ist einsam und fühlt sich elend. Und dann schläft er ein, ohne jemals wieder aufzuwachen. Das klingt alles andere als paradiesisch. Und doch ist diese zweite Situation ebenso Realität wie die erste. Oder vielleicht muss ich sagen, sie ist viel mehr Realität wie die erste. Denn nur 1% der Weltbevölkerung erlebt Situationen, wie ich sie am Anfang genannt habe. Nur 1% gehört zu den wirklich reichen Leuten, so wie wir, das sind, die eigentlich alles haben, was man braucht. Auf dieser Erde leben viel mehr Menschen in Armut als in Reichtum. Und dadurch, dass wir es in Deutschland so gut haben, denken wir oft, dass wir das irgendwie verdienen, dass es so sein muss, dass wir sagen, dann Gott meint es gut mit uns, das tut er sicherlich auch. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir es so gut haben. Wir wundern uns über Armut, über Ungerechtigkeit, über Krankheit, über Mobbing, über Angst, über Hunger. Und dennoch ist das leider in den meisten Fällen der Normalfall auf dieser Erde. Denn wir leben in einer gefallenen Welt. In einer Welt, wo die Menschen Gott nicht nur verlassen haben, sondern manchmal auch gar nicht mehr glauben, dass es ihn überhaupt gibt. Bald gibt es 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ich habe mal nachgeguckt, in 2011 waren wir bei 7 Milliarden. Und jetzt sind wir fast bei 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und von all diesen Menschen gilt, was in Psalm 14, Vers 3 steht, alle sind abgewichen, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Die Erde ist ein hoffnungsloser Fall und sie würde ohne Hilfe definitiv zugrunde gehen. Wenn ich in der Bibel lese, dann wird mir das auf jeder Seite so bestätigt, dass wir sündige Menschen sind und dass wir Rettung brauchen. Und Gott hat sehr viel Geduld mit uns. Er werbt um uns, damit wir uns ihm als unserem Schöpfer und Retter wieder zuwenden. Im Alten Testament tat Gott das immer wieder durch die Propheten. Und im Neuen Testament kam Jesus selbst als Gottes Sohn auf die Erde und hat Werbung gemacht für Gott, könnte man sagen. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und auch durch die Apostel später, durch die Briefe. Die Bibel ist eigentlich ein großes Werben von Gott um uns Menschen. Und auch heute geht es in der Predigt um eine solche Werbung Gottes. Dieser Bibelvers aus Hosea 11, Vers 3, ich lese mal die ersten 4 Verse aus diesem Kapitel 11. Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber so oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Baal opferten sie, und in Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und Ich lehrte Ephrem laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannte nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und insbesondere geht es jetzt um den dritten Vers. Ich lehrte Ephrem laufen, ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannte nicht, dass ich sie heilte. Ich möchte in dieser Predigt drei Punkte ansprechen, und die findet man auch alle drei in diesen einen Vers zurück. Der erste Punkt, da geht es um Ephraim. Ich lehrte Ephraim laufen. Im zweiten Punkt geht es dann darum, was ist, wenn Gott schweigt, wenn ich nicht spüre, dass es ihn gibt? Auch das kommt in diesem Vers vor. Sie erkannte nicht, dass ich sie heilte. Und der dritte Punkt, der mittlere Teil, dass Gott immer hilft, nämlich ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Zunächst also Ephraim. Im Buch Hosea kommt der Name Ephraim sehr häufig vor, insgesamt 36 Mal. Das heißt, um diesen Vers und auch den Zusammenhang besser zu verstehen, müssen wir uns erst ein paar Gedanken machen, warum, was bedeutet Ephraim, warum ist das so wichtig? Ephraim war der Sohn von Josef und seiner ägyptischen Frau Asenath. Er wurde also am Hof in Ägypten geboren, und obwohl er jünger war als sein Bruder Manasse, bekam er von seinem Großvater Jakob, als er den Segen über seine Kinder und Enkelkinder gesprochen hat, einen ganz besonderen Segen zugesprochen. Es sollte in Israel sprichwörtlich werden, dass man sich gegenseitig zuwünscht, Gott segne dich wie Ephraim und Manasse. Wir lesen das in 1. Mose 48. Ephraim und Manasse wurden beide Stammvater in Israel. Die Leviten, die bekamen kein eigenes Land, aber dafür bekamen Ephraim und Manasse beide ein Teil des Landes Kanaan zugesprochen. Ephraim bekam sogar das Recht des Erstgeborenen anstelle von seinem Onkel Ruben. Das lesen wir in 1. Chronik 5, Vers 1, dass das Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben wurde. Und so kam es, dass Ephraim oft stellvertretend für ganz Israel genannt wird. Und das hat wahrscheinlich auch etwas mit der Bedeutung des Namens Ephraim zu tun. Ephraim bedeutet sowas wie Fruchtland oder Weideland, also fruchtbare Erde. Und damit erinnert der Name Ephraim daran, dass Gott hält, was er verspricht. Denn er hat dem Volk Israel, als sie noch in der Wüste waren, immer wieder versprochen, ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Man kann die Geschichte von Ephraim ein bisschen vergleichen mit der Geschichte von Mose. Beide wuchsen an einem ägyptischen Hof auf und sie lernten dann die Verwandten kennen, die Israeliten. Bei Ephraim war es so, dass er sie dann kennenlernte, als seine Brüder, die Brüder von Josef, also seine Onkel, alle nach Ägypten kamen, weil es Hungersnot gab. Und dann ist er offensichtlich nicht am Hof geblieben, sondern ist dann zu diesem Volk gezogen. Und auch in der Zeit, wo die unter Sklavendienst leiden mussten, war Ephraim dabei und ist nicht am Hof geblieben. Manasse ebenso wenig. Und so wurden beide zu einem großen Stamm, die dann auch später aus Ägypten ausgezogen ist. Und deshalb können wir verstehen, wenn in unserem Vers Gott sagt, ich lehrte Ephraim laufen. Gott hat Ephraim von Anfang an begleitet, ihm wachsen lassen, zu einem ganzen Volk werden lassen. Man könnte sagen, es war eine steile Karriere, die Ephraim dahingelegt hatte. Aber nicht durch sein eigenes Tun, sondern das hat Gott getan. Aber wir wissen auch, was aus dieser steilen Karriere geworden ist. Denn es ging ja nicht gut mit dem Volk Israel, mit Ephraim. Die Geschichte zeigt, dass sie immer wieder vergessen hatten, dass Gott sie geholfen hatte. Sie dienten dann die Götzen. Sie meinten, sie hätten es alleine geschafft, so erfolgreich und groß zu werden. Und so sandte Gott immer wieder Propheten, wie Hosea die Ephraim und Israel daran erinnerten, was Gott für sie getan hat. Ja, und wie ist das mit dir und mit mir? Wenn wir unseren Lebensweg nachzeichnen, sehen wir dann, Gott lehrte uns laufen? Ist es uns bewusst, dass Gott es war, der uns laufen gelehrt hat? Oder meinen wir, dass es Glück war oder unsere Intelligenz oder den Durchblick, den wir haben, unser Geschick, die harte Arbeit? Ich kann es auch so formulieren, glaube ich wirklich, dass Gott in meinem Leben wirkt oder gewirkt hat bislang? Oder spielt Gott höchstens eine untergeordnete Rolle? Dann sind wir schon wie Ephraim. Und das bringt uns dann zum zweiten Punkt. Wenn Gott schweigt, sie erkannte nicht, dass ich sie heilte. Uns kommt es oft so vor, als müssten wir die Last der Welt tragen. Wenn die Gesundheit nachlässt, wenn es Probleme im Beruf oder in der Familie gibt, dann kann es leicht vorkommen, dass die Sorgen des Lebens uns so erdrücken, dass wir kaum noch atmen können. Du bittest um Veränderung, aber es passiert nichts. Es kommt dir vor, als würde Gott schweigen. Und du meinst, dass das bedeutet, Gott hört nicht, Gott handelt nicht. Es gibt Menschen, die bitten Gott jahrelang um etwas und sie bekommen es nicht. Kann man da wirklich sagen, Gott hat mich geheilt, so wie es hier in diesem Vers steht? Sie erkannte nicht, dass ich sie heilte. Das klingt doch wie ein Widerspruch. Das Gebet wird nicht erhört, und dennoch soll ich Gott dafür danken, dass er mich geheilt hat? Hier kommt es darauf an, was ich wirklich glaube. Denn Glaube ist Vertrauen. Traue ich Gott zu, dass er es gut mit mir meint, egal, aber auch wirklich egal, was passiert? Oder knüpfe ich mein Glauben an Bedingungen? Wenn Gott dies und das tut, dann werde ich glauben. Dann werde ich ihm vertrauen. Aber so möchte Gott nicht gedient werden. Er möchte, dass wir ihm immer vertrauen. Und das macht den Glauben auch wirklich aus. Es geht nicht darum, dass wir nur an Gott glauben, wenn es uns gut geht, sondern auch und gerade dann, wenn Gott scheinbar nicht hört. Ein Beispiel dafür ist die Begegnung zwischen Jesus und Nathanael. Nathanael glaubte nicht, dass Jesus der Messias war. Und dann kommt er zu Jesus und Jesus sagt, erzählt ihm, wo er ihn gesehen hat, unter einem Feigenbaum. Und Nathanael sagt, weil du mich gesehen hast dort, jetzt glaube ich an dich. Er hatte also seinen Glauben an eine Bedingung geknüpft. Er wollte erst sehen, ob es stimmt. Und was Jesus dann zu Nathanael sagt, ist, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du, du wirst Größeres als dies sehen. Und damit meint Jesus, du wirst sehen, dass man auch glauben kann, wenn dieser Beweis nicht vorliegt, wenn man Gott wirklich von ganzem Herzen vertraut. Das Schweigen Gottes kann sehr viel bedeuten. Zum Beispiel, die Zeit ist noch nicht reif. Oder Gott hat eine andere Lösung parat als die Lösung, die du dir vorstellst. Oder Gott stellt dich auf die Probe. Aber eines bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht, dass Gott dich vergessen hat und nicht hört. Es soll doch bitte von uns nicht gesagt werden, sie erkannte nicht, dass ich sie heilte, so wie es hier in diesem Vers heißt. Aber es gibt noch eine andere Art von Schweigen bei Gott, die wir auch bedenken müssen. Es kann sein, dass wir in eine bestimmte Sünde leben. Wir wissen, dass es falsch ist, was wir tun, und trotzdem machen wir weiter. Und wir denken, Gott sieht es nicht, oder es ist ihm egal. Und umso länger wir das denken und weitermachen, umso mehr meinen wir, dass es Gott wirklich egal ist. Und gerade dann ist dieser Vers aus Hosea eine Warnung. Denn dieses ganze Kapitel 11 wurde zu Israel in erster Linie als Warnung geschrieben. Das geht aus dem Zusammenhang hervor. Zum Beispiel in Vers 2 lesen wir, so oft ich sie rief, gingen sie vor meinem Angesicht weg. Oder in Vers 7, aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Nein, es ist Gott nicht egal, was du machst. Er ist darüber unendlich traurig. Wir lesen in Vers 8, wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich es tun? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Ist das nicht unglaublich? Wenn Gott scheinbar auf deine Sünde nicht reagiert, ist das nicht das Schweigen eines uninteressierten Gottes, dem das Treiben der Menschen kalt lässt, gut oder schlecht. Nein, es ist das Schweigen eines geduldigen, liebenden Gottes, der darauf wartet, dass du umkehrst, so wie der Vater im Gleichnis des verlorenen Sohnes darauf gewartet hat, dass sein Sohn wieder nach Hause kam. Lass uns jetzt noch den mittleren Teil des Textes anschauen. Gott hilft immer, ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Gott sagt hier in diesem mittleren Teil des Verses, dass er immer hilft, obwohl Ephraim es gar nicht merkte. Wie können du und ich dann erkennen, dass Gott trägt und heilt, obwohl es vielleicht gar nicht danach aussieht? Dazu brauchen wir Glauben an Gott, dass er wirklich hilft. Vertrauen, dass er das tut. Ist das so einfach? Ist das nicht zu billig? Glaub es einfach? Es gibt ein Geheimnis, wie du das mit Gottes Hilfe schaffen kannst. Setze in deinem Leben das Aber an die richtige Stelle. Was bedeutet das? Es macht einen ganz großen Unterschied, ob du dieses sagst, nämlich, ich glaube zwar, dass Gott mächtig ist, aber ich habe viele Fragen und Probleme, mit denen ich nicht zurechtkomme. Hast du das Wort Aber gehört? Oder ob du sagst, es gibt zwar viele Fragen, die ich nicht beantworten kann, aber ich glaube dennoch fest daran, dass Gott es gut mit mir meint und mich trägt. Im ersten Fall ersticken die Sorge und Probleme das Wort Gottes in meinem Leben und wir haben wenig davon. Wir tragen nach wie vor die Last der Welt, unsere Schuld und alle Probleme mit uns mit. Und dazu noch die der anderen. Im zweiten Fall sind die Probleme immer noch da, aber Jesus geht voran und er trägt unsere Last. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Und in der Bibel gibt es viele mutmachende Beispiele von Menschen, die gelernt haben, dieses Aber an die richtige Stelle zu setzen. Asaf beschreibt im Psalm 73, dass er sich so gewundert hat, dass es den Gottlosen oft scheinbar gut geht, bis er auf ihr Ende schaute. Und in Vers 26 vom Psalm 73 macht er dann klar, dass er gelernt hatte, das Aber an die richtige Stelle zu setzen. Er schreibt, mein Leib und mein Herz mögen vergehen, aber meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Das ist Glauben, das ist Vertrauen, dass Gott es immer gut meint mit mir, egal was passiert. Auch Paulus ist so ein Beispiel. Im Hohen Lied der Liebe schreibt er Folgendes, nachdem er erstmal über viele Probleme gesprochen hat, die uns Christen passieren oder passieren können, schreibt er am Ende, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist das Entscheidende, nicht was er davor geschrieben hat. Vielleicht sind es für dich schöne, aber leeren Worte, die ich jetzt sage, die fast keinen Trost spenden. Sie klingen vielleicht billig. Sagst du, alles schön und gut, aber mir hilft es jetzt in meiner Not nicht weiter. Vielleicht musst du dann auch noch lernen, das Aber an die richtige Stelle zu setzen. Ein drittes Beispiel ist Dietrich Bonhoeffer. Wenige Monate vor seinem Tod im Gefängnis im Dritten Reich hat er gesagt, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Ihm war bewusst, dass es gut sein konnte, dass er im Gefängnis war. Und wenn Gott es wollte, dass es auch gut sein konnte, dass er sterben musste. Er war dazu bereit. Und das geht auch aus der Strophe hervor, wo es heißt, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bist an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Unser Glaube darf nicht davon abhängen, ob Gott das tut, was wir meinen, dass er tun sollte. Ich muss immer wieder lernen, mein Gebet mit einem nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, zu beschließen. Und dazu möchte ich zum Schluss noch ein Beispiel nennen von drei Menschen, die wussten, ich bin bei Gott geborgen, egal was passiert und egal, ob Gott jetzt hilft oder nicht. Es handelt sich dabei um die drei Freunde von Daniel. Sie waren in einer aussichtlosen Situation geraten. Direkt vor ihnen brannte ein Feuer, in das sie gleich geworfen werden würden. Der König hatte höhnisch gesagt, mal sehen, ob euer Gott euch aus meiner Hand retten kann. Und was sagen dann diese Freunde zu Nebukadnezar? Ganz erstaunlich. In Daniel 3, Vers 15 lesen wir, siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Bild, das du hast setzen lassen, anbeten wollen. Sie glaubten, dass Gott bei ihnen war, egal ob die Hilfe sofort oder später kam. Denn sie wussten, wenn wir in diesem Ofen verbrennen, dann werden wir bei Gott sein. Und wenn er uns aus dem Feuer errettet, was Gott übrigens dann auch getan hat, tatsächlich, wird Gottes Macht allen Menschen bekannt werden. Und sie konnten Gott einfach die Wahl lassen und waren von vornherein mit jeder Lösung einverstanden, weil sie in ihm geborgen waren. Auch wir dürfen erkennen, dass Gott uns laufen lehrte und dass er uns immer trägt, auch dann oder gerade dann, wenn wir es am wenigsten merken. Vielleicht kennt ihr dieses bekannte Gedicht »Spuren im Sand«. In dem Gedicht geht es darum, dass man Spuren sieht im Sand. Mal sind es zwei Spuren nebeneinander und mal nur eine Spur. Und dann heißt es, dass Gott zu diesen Menschen sagt, dort wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Einen solchen unerschütterlichen Glauben kann nur Gott in uns wirken. Und das wünsche ich uns alle. Amen.